Herzlich willkommen zu Business, Küstbewusstsein, Marketing und Spiritualität mit Marc Oswald. Heute wieder ein Interview mit einem fantastischen Menschen, wo ich super, super, super dankbar bin, Teil des Weges sein zu dürfen. Und zwar Barbara Abelmeier. Hallo Barbara.
Hallo Marc, hallo liebe Zuhörer und Zuschauer.
Barbara ist Anwältin und im Schwerpunkt Mediatorin und hat sich spezialisiert auf das Thema Trennungen. Und da sie jemand ist, der sowohl die menschliche Komponente, also die menschlichen Kommunikationsstrukturen, was auch systemisch zwischen den Menschen abläuft, gut versteht, als auch die juristische Komponente, also was ist rechtlich hinter einer Trennung zu beachten, hat sie sich entschieden, das mehr und mehr zu verbinden und ist jetzt unterwegs, um die Art und Weise, wie die Deutschen sich trennen, zu verändern, damit aus dem, was oftmals echt hässlich ist und Streitereien und ganz viel geht kaputt und bla bla bla, etwas wird, wo man sagt, okay, ist nicht so tragisch, sondern können wir genauso achtsam machen, wie wir uns kennengelernt haben vielleicht. Und das tut sie und ich finde es cool, dass du das tust und schön, dass du hier bist, Barbara.
Ja, danke, Marc. Du hast das jetzt super zusammengefasst.
Cool. Wie laufen Trennungen normalerweise ab? Jetzt sagen wir mal im mittelmäßigen oder Worst-Case-Fall.
Ich fange tatsächlich im Worst-Case-Fall an, weil das ist so der Kontrapunkt zu dem, was ich gerne möchte und was in meiner Arbeit zum Glück auch mittlerweile fast ausschließlich vorkommt. Also Worst-Case ist, die Menschen trennen sich schon unter wirklich Streit, unter zum Teil auch wirklich Gewalt, auch häuslicher Gewalt, körperlicher Gewalt. Es gibt zwei Anwälte, Minimum, wenn es noch einer im Strafrecht ist, dann noch einer obendrauf vielleicht auch noch. Und wenn es ganz blöd läuft, redet halt keiner mit dem anderen. Es wird Öl ins Feuer gegossen über die Anwälte. Machen nicht alle, aber es gibt solche. Also Worst Case, es wird auch noch Öl ins Feuer gegossen. Und am Ende gehen alle mit dem totalen Scherbenhaufen nach Hause, wissen erstmal nicht, wer sie sind. Zweitens lassen sie einen Haufen Nerven auf der Straße. Geld meistens auch noch, so denn überhaupt jemals welches da war. In solchen Konstellationen eher nicht so. Und wir haben auch keine Aussicht in die Zukunft. Das ist Worst Case. Worst, Worst Case.
Das heißt, das, was da ist an Ressourcen und Energie, fließt in den Streit und in die Tasche der Anwälte so ungefähr. Und dabei kommt aber nicht wirklich was raus, sondern es ist einfach nur ein sinnloser Krieg sozusagen.
Genau,
Ja,
ja.
ist auch eine schöne Metapher. Ich habe gerade so von meinen Augen, habe ich zwei Länder gesehen, die sich dauernd bekriegen. Und die einzigen, die sich freuen, sind die, die so die Waffen verkaufen. Aber ansonsten hat keiner was davon.
Ob das deren Lebenselixier ist, die Waffen verkaufen, ist auch immer noch so die andere Frage. Manchmal kommen selbst die aus ihrem eigenen Bedürfnis nicht mehr, also in ihr eigenes Bedürfnis nicht mehr rein. Also
Spannend.
selbst die Geld macht im Endeffekt ja nicht glücklich.
Aha.
Geld zu haben ist fein, aber ohne Sinn im Leben bringt das beste Geld nichts.
Ja, spannend, spannend. Da hast du mich gerade erwischt. Ich habe den Anwälten das Motiv unterstellt, dass es für sie okay wäre, einfach Geld zu verdienen, während sie sehen, dass es einfach nur ein Grabenkampf ist. Aber ist vielleicht gar nicht wahr, ne?
Nee, also tatsächlich an der Stelle, das ist so ein, das ist ja, es gibt ja so ganz gängige Vorurteile gegenüber Anwälten und das ist quasi eines davon. Es ist allerdings auch, glaube ich, wirklich zum Teil die Überzeugung, der Glaubenssatz der Menschen, die jetzt Menschen wie mich suchen eigentlich, die stehen sich da selber im Weg, weil ich ziehe an, was ich quasi erwarte. Sprich, ich erwarte Anwälte, die streiten und nur Öl ins Feuer gießen und nur Geld verlangen. Wen finde ich dann? genau. Also sprich, wenn man alleine, wenn man dann offen ist, es gibt hoffentlich auch andere und dann wird man die anderen schon finden. Also das merke ich jetzt über die Social Media durchaus. Ja, dann finden mich die anderen auch und sind aber immer ganz baff erstaunt, dass es so jemand wie mich gibt. Und nee, also es gibt viele, viele Anwälte, die wollen eigentlich anders arbeiten. Aber sie haben keine Idee, wie, oder sie trauen sich nicht. Weil dieses, also schon dieses Mediatoren-Dasein, was du ja bei mir vorhin angesprochen hast, ist in der Anwaltschaft mal grundsätzlich eine Nische. Schon die Mediatoren selber werden oft so komisch angeguckt und es steht immer drüber, damit kann man ja kein Geld verdienen. was Quatsch ist, aber das ist quasi das Vorurteil vieler Anwälte wiederum.
Ja. Um mal dasselbe Argument reinzubringen, was kreiere ich mir dann?
Genau. Da habe ich mal gesessen, ja. Was kriege ich mir da? Wenn man dann ja mal in diese Schiene geht, auch, also die kommt ja aus der gewaltfreien Kommunikation und sie ist Teil bei mir ganz klar in der Mediation, dieses, ich gehe zu meinem Bewusstsein zurück und zu dem, zu meinem Bedürfnis, also dass ich mir bewusst bin, was brauche ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin und womit bin ich eigentlich zufrieden oder womit geht es mir gut, am besten, womit bin ich glücklich? Und dann zu sagen, okay, und jetzt schaue ich mal, was mein Wunsch wäre und was da quasi als Hindernis dazwischen steht. Innerlich oder äußerlich? Also innen wie außen, aber grundsätzlich kann das ja du kannst ja an beiden Stellen anfangen. Du kannst im Außen anfangen oder im Innen anfangen. Es wird sich was verändern. Und dieses Bewusstsein, das ist quasi das, was ich in der Mediation technisch mache. Und da könnten sich viele Anwälte auch noch hinbewegen, wenn sie erst mal gucken, was ist denn meins, wo will ich denn hin mit meinem Business und mit meinem Sein und mit meinem, wie auch immer.
Ja, spannend, super spannend. Ich habe so eine Statistik mal gelesen oder gehört besser gesagt, dass in Washington 50% aller Anwälte Depressionen haben
Uff.
und im selben Atemzug aber die Kinder noch lernen, wer der Anwalt, weil da verdienst du gutes Geld und hast einen hohen Status. Und das wird bei Mindrally, wo ich oft lerne, wird das oft als Metapher verwendet für, Moment mal, da stimmt was in der Ausrichtung nicht. Und wenn ich dich jetzt wahrnehme, du bist super menschlich, du bist super nahbar, du bist super lebendig und du bist so, also es ist, und ich habe ein, du hast ein Bild neulich von dir gepostet, von vor x Jahren. Und ich habe das Gefühl, dass du heute viel lebendiger, freier, wilder und einfach, ich will mal sagen, menschlicher aussiehst als noch vor, wann war das, 10 Jahren oder sowas. Würdest du das bestätigen, dass es so ist?
Ja. Also vor 10 Jahren, tatsächlich ziemlich genau vor 10 Jahren, habe ich mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen. Und ich gehe den Weg seitdem. Also ich glaube, irgendwie jeder, der damit irgendwann mal angefangen hat, man kann damit nicht mehr aufhören. Und ja, es sind einfach so. Ich habe mit diesem kleinen, also mit diesem kleinen, einfachen, was ich jetzt vorhin gesagt habe, mit was war ich denn mal glücklich? Also ich habe halt in meiner Vergangenheit geschaut, wann war ich denn mal glücklich und warum bin ich es jetzt gerade nicht? Und dann halt angefangen, an Stellschrauben zu stellen und zu gucken, wie komme ich denn da hin? Und da ganz viel geschaut, was ist denn quasi Ballast? Was sind auch Überzeugungen aus der Gesellschaft, die irgendwie ich übernommen habe, woher auch immer? Es ist bei mir nicht nur mein Elternhaus, also bei weitem nicht nur, sondern was man halt so insgesamt dann halt mitnimmt. Bei mir ist es aber immer wichtig, bodenständig zu sein. Also für mich muss es lebbar sein. Das ist immer mein Credo. Also ich kenne auch viele, die halt gesagt haben, hey, keine Ahnung, die Juristerei ist es nicht mehr. Ich gehe jetzt voll ab mit durch die Mitte und mache alles in Richtung Alternativ und komme aber irgendwie im Leben nicht mehr an. Und also mein Credo war immer, es lebbar zu halten. Und zu gucken, was passt zu mir. Und dadurch hat mich die Veränderung nie überrollt. So. Und klar, also ich habe gefühlt viel Ballast abgeworfen. Ich hatte auch eine Zeit, wo ich auch also im Freundeskreis im Weiteren halt, was heißt bewusst aussortiert? Das waren mehr so Dinge wie, es gibt zum Beispiel eine Gruppe, mit denen sind wir früher oft in Urlaub gefahren. Das wurden dann irgendwann mal 23, 24 Leute, weil immer auch Kinder dazu kamen. Und als unsere Kinder klein waren, so ja, zwei, drei, mir war das zu viel, weil Kinder einfach, also jedenfalls bei unseren Kindern ist es so, Mama ist schon so ein riesen Stellenwert, der Papa ist auch wichtig und da und die Vaterrolle unheimlich wichtig, aber tatsächlich ist es noch heute so, dass ich sagen muss, Papa ist da, ich bin zwar im Haus, aber ich bin heute nicht zuständig. Und deswegen war mir dieses noch XY mehr Leute außenrum zu viel. Und an der Stelle zu sagen, hey, das ist okay, dass mir das zu viel ist und ich muss primär schauen, dass es mir und dann unserer Familie gut geht. Und bin nicht dafür verantwortlich, zu bedienen, das Bedürfnis der anderen, es mögen bitte alle dabei sein. Und da war, aber hatte ich echt zu tun, ja. Also erstmal mit mir das klar zu kriegen und dann im Außen auch klar zu kriegen und zu sagen, ich will euch nichts Böses, aber ich muss gucken, dass ich über Wasser bleibe. Ja, so.
Das ist total schön, da will ich ein paar Parallelen ziehen, weil die erste Parallele ist, du hast für dich als Mensch gelernt, mit dir selbst achtsam zu sein und hast dann auch festgestellt, um mit dir selbst achtsam zu sein, darfst du dich über innere Programmierungen hinwegsetzen, mit denen du vielleicht schon ins Leben gestartet bist und dann bewusst sagen, okay, viele machen das so, aber für mich stimmt es nicht und ich erlaube mir, anders zu leben. Und jetzt im nächsten Schritt bist du ja Juristin und jetzt hast du dich auch über juristische Programmierungen hinweggesetzt, die du in dir hattest, egal woher, und wo du gesagt hast, okay, alle denken, das ist so, unbewusst, ohne es mal bewusst reflektiert zu haben. Und ich setze mich darüber hinweg, über als Mediatorin kann man kein Geld verdienen und als Anwalt muss ich so und so sein und ich darf vielleicht nicht so und so sein. Und du hast das alles bewusst hinterfragt und machst jetzt das, was dich glücklich macht. Und jetzt kommen Leute zu dir, die sich trennen. Und jetzt behaupte ich, dass wir alle in uns drin Gedanken haben, wie Trennungen sein müssten. Wir haben vielleicht gesehen, Mama und Papa haben sich furchtbar gezofft. Wir kommen in eine Trennung. Was passiert? Wir reproduzieren dasselbe, weil unser Unterbewusstsein sagt, so funktioniert das. Das heißt, ich vermute mal, du hilfst auch den Menschen, ihre Ansichten darüber unbewusst, wie Trennungen laufen müssten, loszulassen, um bewusst eine Trennung so zu gestalten, wie sie es gerne hätten insgeheim. Ist das richtig?
Ja, definitiv. Es ist oft dann mehr, also es ist ein wirklich ein Prozess auch. Also viele kommen zu mir in die Mediation und sagen, wir wollen uns nachher noch in die Augen schauen gucken können. Oder wir wollen noch in den Spiegel gucken können. So, aber wie das gehen soll, no way, no, keine Ahnung. Ja, so. Und also es ist halt tatsächlich, das läuft dann ja Step by Step. Und das sind auch, ich führe die Menschen quasi auch zu sich hin, also nicht nur manchmal, meistens. Also viele sind sich auch klar. Aber ich habe es hier schon gehabt, also ich habe ja immer erst die Themen als Listung und dann fängt man an, hinter einem Thema zu hinterfragen, was ist demjenigen dann eigentlich daran wichtig und dem anderen genauso. Also es geht wirklich um diese tiefe Verständnisebene. Und dann schreibe ich die Bedürfnisse in möglichst den Worten, die auch der Mensch spricht, an die Flipchart.
Ja.
Und selbst Menschen, die schon drüber nachgedacht haben, haben mir dann in der Mediation schon gesagt, wow, also wenn ich das so sehe, ist das jetzt ein ganz anderes Bild, aber es ist stimmig und es fühlt sich gut an.
Ja.
Und das Visualisierte, das ist halt so viel wert und dieses als Ganze mal aufgeschrieben zu haben, ist so viel wert. Ich merke das selber gerade mal, ich bin gerade in ja auch im Coaching. Das einfach mal wieder zu schreiben, mit der Hand zu schreiben und dann zu sagen, das bin ich. Das ist, oder das Ganze ergibt mich, oder ja, die Puzzleteile sind so und so ineinander gesteckt. Das ist unheimlich spannend und es bringt den Menschen so viel. Und das mache ich in der Mediation letztendlich.
Ist ja auch total schön, wenn ich an mich selbst denke, wenn für mich ein Thema einen emotionalen Ballast hat. Und gerade wenn es um Beziehungen geht und ich nicht allein in der Höhle meditieren kann, sondern in Kontakt sein, vielleicht sogar muss, und dann kommen Gefühle hoch, die mich berühren, dann kann es passieren, dass ich für mich ins Unbewusste abrutsche. Und selbst wenn ich einen großen Teil schon bewusst reflektiert habe, merke ich trotzdem, da agieren Teile aus mir raus, die, ich bin zum Beispiel mit einem Teil von mir in einer Verletzung oder in einer Mutterreflexion, einer Vaterreflexion drinnen und kann es aber selbst nur im gewissen Grad reflektieren. Mhm. Wenn ich da selbst nur hingucke, dann vergeht ein Jahr, ich gucke zurück und stelle fest, oh krass, da hat mir der einen ungelebten Anteil reflektiert und da war dies, da war das, da war jenes. Aber in diesem Moment drinnen, wenn ich alleine bin, habe ich manchmal voll Schwierigkeiten, präzise wahrzunehmen, was passiert da alles. Und genau. Da ist ein Dritter natürlich, der sehen kann, wie du, total wertvoll, weil dann hilfst du mir ja auch selbst zu sehen, was da abläuft.
Ja, also einmal, das sage ich selber hier immer zu Hause, wenn ich Teil des Problems bin, kann ich nicht die Lösung geben. Also auch im System. Ich kann natürlich Impulse geben, aber mal grundsätzlich ist es immer schneller und einfacher. Man schaut sich, man nimmt sich jemanden von außen dazu. Und gerade in der Mediation noch jemand, der neutral ist. Neutral im Sinne von, wir sagen auch gerne allparteilich, also wirklich, dass ich versuche, jeden zu verstehen und ich gehe so lange, bis ich ihn verstanden habe. Und dadurch, dass ich so empathisch bin, wie ich empathisch bin, kriege ich eigentlich, würde ich sagen, auch zu 98% mit, ob das jetzt gerade echt ist oder nicht. Und ich frage auch so lange nach, liebevoll, ehrlich, aber klar, ja, bis ich es verstanden habe. Und das ist unheimlich viel wert, halt da jemanden noch dazu zu haben.
Ja, ich glaube, da gibt es auch ein bisschen überzogene Metapher. So, das Erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit. Und wenn ich jetzt in eine Trennung gehe, ich glaube, wenn ich an an Streits denke, die ich hatte, wo ich mich von Menschen getrennt hatte, dann war eins der größten Probleme, die ich für mich gespürt habe, ich hatte das Gefühl, da ist kein Raum, um verstanden zu werden.
Ja, genau.
Also der Raum des Verstandenwerdens geht nicht auf. Das heißt, du öffnest in der Mediation Raum für Verstandenwerden.
Ja, also tatsächlich, ich bin mittlerweile einfach das, was ich bin und das, was jetzt auch hier so rüberkommt, ja, der Raum ist da, sobald ich da bin. Mhm. Also, und den nehme ich quasi mit. Und der Raum ist natürlich für die Menschen, die zu mir kommen, geht dann für sie der Raum auf. Mhm. Und da auch, es macht schon einfach unheimlich viel aus, wenn denen bewusst wird, ich verstehe sie. Also manchmal ist es ja auch so, also auch nachvollziehen und verstehen sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Mhm. Ich gehe so weit, dass ich meine Medianten jeweils wirklich verstehe.
Ja.
Es ist aber oft genug in der Mediation so, dass das Gegenüber dann lernt, beim anderen das nachzuvollziehen. Aber sagen, ja, ich kann es nicht verstehen. Und dann aber auch, wir sind ja in der Trennungsmediation, ja? Das hat einen Grund, warum die Menschen auseinandergehen.
Ja.
Und dann das Bewusstsein zu schaffen, dass Akzeptanz so viel wert ist. Mhm. Nämlich, wenn man verstanden hat, ich habe es mehrfach, auch in letzter Zeit in Mediation, wenn man verstanden hat, der andere kann es nachvollziehen. Aber er wird nie im Leben meiner Meinung werden.
Mhm.
Und das stehen lassen kann, mhm, weil einem ja klar ist, ich muss den nicht überzeugen, sondern wir schauen nachher immer auf die Bedürfnisse und schauen, welche Lösung ist die beste, um möglichst viele Bedürfnisse abzudecken. Und da bin ich immer da als Mediant. Das steht ja schon vorher, das ist ja geschrieben.
Mhm.
Das geht auch nicht wieder verloren.
Mhm.
Und das ist so ganz viel Erfahrung für die Medianten, die sie, glaube ich, auch dann nachher mit ins Leben nehmen, so ist meine Wahrnehmung, mhm, dass sie sagen können, hey, okay, du siehst das anders, aber du hast erstmal verstanden, was ich sagen will,
ja,
und jetzt guck mal, wie machen wir denn da draus das Beste?
Ja.
Dann zu sagen, das geht nicht um Abwertung, bloß weil der andere nicht meiner Meinung ist.
Ja, das finde ich total geil. Ich denke da gerade sofort an Bewertungsarbeit. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass wenn ich eine emotionale Ladung habe auf etwas, dann kann ich die Realität nicht wirklich sehen. Also dann kann ich es nicht nüchtern sehen, sondern ich sehe es gefärbt. Und nehmen wir das Praxisbeispiel, Geld ist ein gutes Beispiel. Ich habe viele Bewertungen auf Geld gehabt und dann konnte ich aber nicht einfach nur nüchtern sehen, was ist, sondern ich habe es einfach unter dem Filter meiner ganzen Bewertungen gesehen und hatte gar keine Chance mehr zu verstehen, weil etwas mir zugemacht hat durch die Bewertungen. Mhm. Und ich höre raus, dass derselbe Prozess passiert quasi bei den Menschen untereinander. Sie laden Bewertungen aufeinander auf, das heißt, sie können nicht mehr sehen, was ist. Ja. Und du machst dann einen Raum auf, wo Stück für Stück die Bewertungen fallen und wo man endlich mal wieder sehen kann, was eigentlich ist und feststellen kann, okay, ich kann dich einfach nur wahrnehmen, und ich muss gar nicht so viel damit machen, sondern es kann einfach so sein. Ich muss es nicht mögen, aber du darfst so sein, wie du bist, so ungefähr.
Ja, genau.
Mhm. Mhm. Schön.
Gesundheit.
Ja, danke. Ja, voll schön. Voll schön. Wann ist der Punkt, an welchem Punkt, in der perfekten Welt, an welchem Punkt sollte ein Paar dich buchen? Was sind die Indikatoren?
Perfekte Punkt.
Mhm. Also ich gehe mal davon aus, dass du eher gebucht wirst, wenn es schon früher besser gewesen wäre. Was ist der perfekte Punkt?
Das kommt ein bisschen aufs Ansinnen an. Also die Trennungsmediation selber, dieses Begleiten der Trennung, die klar ist, ist natürlich in dem Moment, in dem klar wird, wir trennen uns, zu mir. Weil dann ist es auch, sind da quasi die Weichenstellungen möglich, Also da kann man alles berücksichtigen, was dann plötzlich so passiert. Also ich habe auch schon Anfragen gehabt, also beziehungsweise Vermittlungen gehabt über eine Empfehlung zum Beispiel. Da habe ich dann mit einer Frau gesprochen. Ich konnte der nicht beibringen, dass es unheimlich wichtig ist, dass sie sich zumindest oder dass die beiden sich informieren, bevor sie anfangen, Weichen zu stellen. Also so, wer zieht wohin, wer arbeitet wie viel, wo ist das Kind, wann? Und sie hat immer gesagt, das machen wir alles bei der Scheidung. Und ich habe mir gedacht, so, Hilfe. Also es geht, wenn die Trennung klar ist, ist es unheimlich wichtig, sich zu informieren, um bewusst, auch in dem Bereich bewusst, Schritte gehen zu können. Mhm. Und für mein Verständnis natürlich am besten gemeinsam bewusst. Aber wenn der andere nicht hingehen will, dann kann man halt an der Stelle, das heißt wenig machen. Das sind auch so Momente, ruhig bei mir oder beim Mediator, bei welchem auch immer, anfragen, ob derjenige, also der Mediator, dort anrufen kann, nachfragen kann, ob eine Mediation eventuell doch eine Möglichkeit ist, weil von dem sich Trennenden einen Vorschlag anzunehmen, schwierig, ja, so. Kommt es dann von der anderen Ecke, dann geht es vielleicht doch. Also das ist dieser Punkt, wenn sich Menschen klar sind,
das will ich ganz kurz betonen. Ja. Das heißt, es gibt die Option, wenn ich jetzt, ich merke, es steht eine Trennung an und ich merke, die Kommunikation funktioniert nicht, dann kann ich zu dir kommen und sagen, hey, ich wünsche mir friedlich, aber wir können gerade nicht sprechen. Ja. Und dann ist es Teil deiner Angebote, dass du den Partner anrufst und sagst, okay, lass mal reden.
Genau, dann komme ich quasi auf den zu, den Partner, und sage, ich bin Mediatorin, es besteht bei mir der Raum, das zu besprechen. Und da kommen wir jetzt quasi auf das Zweite, auf was ich ansprechen wollte. Es besteht auch der Raum zu besprechen, soll die Trennung überhaupt wahr werden? Also ich bin im Außen sehr klar als Trennungsmediatorin positioniert. Das liegt an meinem juristischen Hintergrund, weil die Leute meistens diese fachliche Qualifikation mit abfragen. Brauchen sie noch nicht, vermeintlich, solange sie noch nicht klar getrennt sind. Kann aber das vorher auch, und zwar wirklich wunderbar. Also wenn diese Frage im Raum steht, müssen wir uns überhaupt trennen? Und man gerade das Gefühl hat, es liegt zu, 75% an der Kommunikation. Man fühlt sich nicht gesehen, der andere hört nicht zu, man findet nicht den Zeitpunkt, wann man reden soll, irgendwas fällt unter den Tisch. Das führt führt sehr oft zu Trennungen, die vielleicht gar nicht sein müssten, wenn man früher zu mir gekommen wäre oder woanders hin. Also Beratungsstellen wäre zum Beispiel noch so ein Punkt. An der Stelle weiß ich halt, was ich kann. Jetzt wie eine Beratungsstelle arbeitet, das ist, manche kenne ich, manche nicht. Kann ich halt wenig aus dem Internen sprechen. Also ich für mich kann halt einfach sagen, es macht immer dann Sinn, zu mir zu kommen, wenn man ein kommunikatives Problem hat und auch klar werden möchte, in wie soll es weitergehen.
Spannend. Das erweitert natürlich dann, also die Information für mich erweitert total, was mit dir möglich ist. Also meine Vorstellung davon, wann jemand wie du sinnvoll ist, hat sich durch diese Information gerade voll erweitert.
Das ist toll. Also ich möchte dazu vielleicht noch sagen, das bin wahrscheinlich speziell ich, ja. Also, weil ich jetzt so die Anwaltsmediatoren, ich kenne ja doch mehrere, es gibt in Augsburg auch mehrere, auch in Augsburg und Umgebung mehrere, also auch in Landsberg und, ja. Ich glaube, dass die meisten Anwaltsmediatoren diesen Bereich sagen, das ist mir fremd, das ist fachfremd.
Es geht ja um dich und du machst es.
Genau.
Punkt. Ja, der Rest der Welt kann dann bei dir in eine Schulung gehen und es auch lernen.
Wir werden sehen, was kommt.
Schön, schön, okay. Ich erinnere mich an eine Situation, hatte ich eine Verbindung zu Menschen, keine Liebesbeziehung, aber eine Verbindung. Und dann habe ich gemerkt, oh shit, jetzt kommen Sachen auf und wir müssten ganz dringend ganz viel reden, ansonsten wird es nicht gut. Und dann hat mein Gegenüber haben aber zugemacht und wollten nicht reden. Und dann ist genau das passiert, was ich vorgesehen habe. Es wurde immer schlimmer, bis es dann explodiert ist. Und in dem Moment, ich glaube, dass es vielen Partnern so geht, dass sie quasi Trends kommen sehen. Sie sehen, oder haben wir eine Entwicklung? Und wenn die so weitergeht, wenn ich die in die Zukunft denke, dann wird die uns spalten. Und dann kommen sie aber an einen Partner nicht ran oder an wen auch immer. Und in dem Moment zu wissen, es gibt eine Ressource, eine Drittressource, ist total wertvoll. Ist total wertvoll. Also ja. Finde ich gerade wahnsinnig super.
Und ich möchte gerade noch eins oben draufsetzen, was ja, meine Ressource angeht. Also aus dem raus, dass auch schon solche Menschen bei mir angefragt haben, die gesagt haben, mein Gegenüber will nicht reden. Mhm. Und auch aus dem raus, dass ich versucht habe, dann den Kontakt herzustellen zum anderen, der gesagt hat, ich will immer noch nicht reden. Auch mit Ihnen nicht. Ich brauche das nicht, wir brauchen das nicht. Sie sind zu teuer und so weiter und so fort. Mhm. Tatsächlich, wenn ich bevorzuge es, mit beiden zu arbeiten, weil einfach da die Prozesse, die Schritte am einfachsten sind, am klarsten sind, am größten sind.
Ja.
Also ich sage immer, Mediation ist im Raum möglicherweise echt haarig in den Momenten, wo die Leute hier sind, aber sie dürfen das Ganze ja auch hier lassen. Also ich sage immer, nehmen Sie es hierher, alles, was Sie haben, und ansonsten leben Sie bitte Ihr Leben.
Ja.
Und aber aus dem raus, dass es halt einfach Konstellationen gibt, wo einer wirklich nicht bereit ist, woanders hinzugehen und sich zu öffnen, begleite ich auch Menschen, die sagen, hey, ich stehe voll an der Stelle, ich sehe unsere Trennung kommen, wenn wir nicht irgendwas verändern. Ich habe das Gefühl, ich habe noch nicht alles ausprobiert. Ich habe aber keine Idee, was könnte ich noch ausprobieren. Mhm. Auch in solchen Bereichen begleite ich. Mhm. Was mein Credo ist für die Begleitung, was ich einfach nicht mehr mache, ist, ich mache aus meinem Anwaltsdasein heraus keine einseitigen Schriftsätze mehr. Also ich schreibe nicht an Anwaltskollegen. Also sprich, wenn jemand auf mich zukäme und sagen würde, ich will Sie als Anwältin in der Begleitung, und daraus entsteht halt möglicherweise, es gibt einen zweiten Anwalt, und dann sollte geschrieben werden, dafür stehe ich nicht mehr zur Verfügung, ja. Weil mein Ding eben das ist, die Entspannung drin zu halten und den Raum offen zu halten. Und ich verzettel mich dann an Stellen, an denen ich mich für meine sonstigen Klienten nicht verzetteln mag. Mhm. Sondern ich mag einen klaren Raum mit Fokus auf Lösung arbeiten. Genau. Ja. Das müssen die Leute nur wissen. Aber die Menschen, die dann sagen, hey, trotzdem, wie auch immer, wie viele Gespräche, die haben mir eigentlich immer noch gedankt, dass sie da waren. Weil gerade an den Stellen geht halt echt einfach auch meine Persönlichkeitsentwicklung mit rein. Meine Tools, ja, die ich aus dem Bereich habe, die gehen da mit rein. Meistens sind es auch mittlerweile Menschen, die selber in irgendeiner Form Persönlichkeitsentwicklung machen, betrieben haben. Es ist dann ein Ping-Pong-Spiel. Aber auch da ist es ja dieses, ich gebe was rein als Frage ins Feld, und dann kommt eine Antwort, und derjenige sagt, ey, kann ich das auch so machen? Ich sage, ja klar, was du kannst, mach. So. Und das sind ja dann nur Impulse, und dann flutscht es aber plötzlich so wie du sagst, ja, aus diesem... man selber hat dann einen blinden Fleck.
Ja.
Und trotzdem ist man ja schon wer.
Ja.
Und mit dem kann man ja dann weitermachen. Und genau. Bei mir ist es halt diese Spezialisierung, wirklich dieses Trennung. Darin habe ich ja jetzt wirklich lange, lange, lange Erfahrung. Also ich mache ja seit 2004 Familienrecht. Also seitdem, ich gehe schon immer als Mensch daran.
Das ist quasi ein Senior, was das angeht.
Was das angeht, bin ich Senior, genau. Und ja, also insofern kann ich auch in dem Bereich wirklich klar helfen. Cool.
Wir haben jetzt viel über die menschliche Komponente gesprochen, was ich sau wichtig finde. Und was dich ja auszeichnet, ist, du kennst nicht nur die menschliche Komponente, sondern du bist ja auch topfit in der juristischen Komponente.
Das ist wahr. Das war der letzte Satz einer der letzten Sätze meiner letzten Chefin, als ich gekündigt habe, hat sie mich mit großen Augen angeschaut und gesagt, warum kündigen Sie denn? Sie können das doch. Was machen Sie da? Aha. Ja, also da habe ich mir gedacht, okay, wenn selbst meine Chefin das sagt, dann wird es wohl so sein.
Schön, schön. Du hast ja, glaube ich, ein Webinar, glaube ich, ist das, oder ein Kurs? Webinar. Juristisches ABC für Trennungen, ist das richtig?
Das ist der Online-Kurs, ja. Das ist,
erzähl mal über den ein paar Takte, bitte.
Gerne. Also das ist tatsächlich das mini-kleine 1x1 in Bezug auf die Trennung. Es sind kleine Videoeinheiten, die ich per Kurs verschicke. Und da geht es wirklich in Anführungszeichen nur darum, quasi die Basis im Verständnis zu schaffen für den Laien, was denn die Juristerei in den einzelnen Bereichen tut und wie sie denn überhaupt denkt. Mhm. Weil zum Beispiel, es gibt ein Schema zur Unterhaltsberechnung. Das ist gleichgültig für Kindesunterhalt wie Ehegattenunterhalt. Und dann ist es für die Menschen halt einfach spannend zu wissen, wie läuft denn das Schema mal grundsätzlich. Ah.
Kannst du mal so eine Art, so die Überthemen mal nennen? Wir haben zum Beispiel jetzt Unterhalt, ein voll spannendes Thema. Was sind noch so die Regenschirmthemen?
Genau, also Unterhalt gesplittet in Kindes- und Ehegattenunterhalt. Beim Ehegattenunterhalt bitte noch gesplittet in Trennungsunterhalt vor der Scheidung und nachehelichen Unterhalt nach der Scheidung. Der Zugewinnausgleich, die Vermögensauseinandersetzung, das bitte trennen. Du willst doch dazu gleich noch zwei Worte. Umgangsrecht, Sorgerecht in Bezug auf die Kinder. Der Versorgungsausgleich, der immer zusammen im Scheidungsverfahren mitgemacht wird. Das sind so die großen Hausrat. Dazu gibt es nur leider nicht viel Regelung. Also da lautet die Regelung, bitte trennen Sie es möglichst fair untereinander, bitte möglichst heftig.
Aber durchsingen.
Ja, genau. Der Stuhl, auf dem du sitzt, wird ein Halb. Ehewohnungszuweisungen gibt es auch, aber das, also die kommen in meiner Arbeit halt kaum mehr vor. Das, genau. Was ich immer noch anspreche in dem Bereich, und da gibt es auch zwei Videos dazu, ist das Erbrecht einmal, weil die Ehegatten weiter erben, wenn sie verheiratet waren. Also die Partner, wenn sie verheiratet waren, Ehegatten waren immer verheiratet. dass bis zur Rechtskraft der Scheidung der andere miterbt. Das ist da so der Grundsatz. Und zum Steuerrecht, sage ich, habe ich auch noch ein kleines Video, dass einfach da die Leute so ein bisschen Eckpunkte haben, wo sie drauf achten sollen. Das sind, glaube ich, so die Videos, die ich da eingestellt habe. Ich habe noch eins, Auswirkungen tatsächlich der Rechtskraft der Scheidung und Auswirkungen vom Trennungsjahr, weil es sind so große Punkte. Genau.
Und das ist total, total spannend, weil bei so 7 von 10 Punkten habe ich gerade aufgehört und gesagt, was? Oh, shit, ja.
Ja, und also das Spannende ist ja, dass der Laie, der denkt ja ganz anders. So wie du ja gerade auch gesagt hast, was? Und es ist halt so, meistens wollen die Leute gar nicht an so ganz unterschiedliche Stellen hin, als die Juristerei es denn so sich vorstellt. Es ist schon so, also erstmal die Juristerei ist natürlich, das Gesetz ist für Tausende von Menschen geschrieben und der Individualfall ist der Individualfall. Also es gibt halt einfach, da wiederum in 90% der Fälle gibt es schon irgendeinen kleinen Baustein, wo die Ex-Partner es anders machen wollen, dass das Gesetz es vorsieht. Und wenn man dann jemanden wie mich an seiner Seite hat, der einem sagen kann, geht oder geht nicht. Es gibt zum Beispiel Dinge, die gehen nicht. Auf Kindesunterhalt kannst du nicht verzichten, zum Beispiel. Oder halt auch, wie geht's, ja? In gewissen Bereichen brauchst du einen Notar. Zum Beispiel für den Verzicht auf nachehelichen Unterhalt, wenn du den abschließen willst, vor Rechtskraft der Scheidung, musst du zum Notar gehen. Da hilft dir das nichts, dass du es gegenseitig unterschrieben hast. Und das sind halt so Dinge, die, wenn man sie weiß, sind die einfach. Nur, woher soll man sie wissen? Und im Internet gibt es einfach tausende Infoquellen und also entweder sind die Infos mal schon von Haus aus falsch, weil ein Blinder sagt dem Blinden was, ja, also das sind so Facebook-Gruppen, wo ich mir echt denke, Achtung, manche, oder der Laie kann das Juristendeutsch auch schlicht nicht verstehen.
Ja.
Und dann braucht man halt einen Übersetzer. Und das bin dann ich.
Super, super spannend. Wo findet man mehr von dir?
Über meine Homepage, das ist www.facettenreich-m.de. Da ist auch ein Blog mit drauf. Also, dass man, wenn man jetzt in die mediative Richtung will, einen Eindruck kriegt, wie können denn so Momente in der Mediation aussehen. Da ist auch ein bisschen was zu mir noch sonst noch drauf. Über Facebook findet man mittlerweile relativ viel von mir auch. Da einfach über mein Profil und dann meine Unternehmensseite, Facettenreich Mediation, genau. Das sind so die zwei großen Bereiche, wo man im Moment Dinge von mir findet online.
Super. Ist in den Shownotes, im Podcast und in Facebook, in den Kommentaren, kann man gleich die Website finden.
Dankeschön.
Cool. Magst du noch was so hinzufügen, was dir gerade auf der Zunge liegt?
Was sich gerade aus dem Zoom ergibt?
Nein, was dir auf der Zunge liegt.
Auf der Zunge liegt. Jetzt. Ja, es sind eigentlich zwei Sachen. Es ist einmal das Also ich bin feste Überzeugung, dass jeder Mensch trägt das in sich, was sein Weg sein kann. Also es geht immer ums Aufdecken. Und innen wie außen. Und da sich wirklich auch zuzugestehen, zu graben und Unterstützung anzunehmen, denn Fragen ist wirklich erlaubt und bei mir gewünscht. Mhm. Dass ja. jeder so sein darf, wie er ist, und dass es nicht notwendig ist, in irgendwelche Konfrontationen zu gehen, über höher und tiefer, ober und unter, sondern dass es also gerade in der Mediation darum geht, möglichst Lösungen zu kreieren, entstehen zu lassen, in denen alle gewinnen. Diese Win-Win-Situationen. Und dass es diese Möglichkeit gibt, das möchte ich wirklich allen mit auf den Weg geben, die ob es jetzt in Trennungen sind, ob es die Frage vor einer Trennung ist, auch in sonstigen zwischenmenschlichen Konstellationen ist. Das möchte ich allen mit auf den Weg geben, dass das möglich ist.
Cool. Und jetzt noch eine Botschaft an alle Anwälte, die das hören?
An alle Anwälte. Geht denselben Weg. Geht in das, was euch wichtig ist, was Ihnen wichtig ist. Schaut, was möglich ist. Schauen Sie, was möglich ist im Bereich der Juristerei. Weil was ich erleben habe dürfen, ist, es ist viel mehr möglich, als wir uns ursprünglich so zugestehen oder denken, dass vermeintlich möglich ist. Und natürlich immer im Rahmen der Gesetze. Also das ist für mich auch ein unumstößliches Credo. Das Recht ist dafür da, um eingehalten zu werden. Und doch, es gibt viel mehr Spielraum, als man mal ursprünglich meint.
Schön. Ich danke dir für das Interview und die Zeit.
Ja, ich danke dir.
War sehr, sehr viel drin. Also super, super schön. Und ja, cool, dass du diesen Weg gehst. Super bereichernd.
Ja, danke. Gerne, lieber Marc.
Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, Barbara Abelmeier, Mediation, facettenreich. Schön. Ciao, bis zur nächsten Folge.
Ciao, lieber Marc.